In unserem Podcast reden wir ja meistens über reale Fälle, über Mord, Macht, Erbstreitigkeiten und die Abgründe hinter Wohlstand und Familienglanz.
Ganz genau. Und heute haben wir mal was, das perfekt zu all dem passt. Nur diesmal auf der Kinoleinwand. Ihr habt richtig gehört, hier kommt ein Kinofilmtipp von uns. How to Make a Killing, todsicheres Erbe, ein herrlich schurkischer Rache-Thriller.
Der Film erzählt die Geschichte von Beckett Redfellow, gespielt von Glenn Powell. Allein der ist ja Grund genug, den Film zu gucken. Er spielt einen charmanten, gebildeten Typen mit sehr viel Stil, aber auch mit einem sehr, sehr großen Problem.
Seine Familie hat ihn nämlich enterbt. Und statt Milliardenerbe gibt's für ihn dann nur Wut, Ehrgeiz und den festen Plan, sich alles zurückzuholen. Ich meine, wir reden hier über 28 Milliarden Dollar Erbe. Das würde ich auch machen.
Das klingt vor allem schon fast wie ein Plot aus einem unserer Fälle. Nur, dass Beckett seinen eigenen Weg geht und der ist, sagen wir mal, tödlich kreativ.
Einer nach dem anderen erwischt es die 7 Verwandten, die zwischen ihm und dem Familienvermögen stehen. Und jedes Mal sieht's dann aus wie ein Unfall.
Ein Film also mit ganz viel schwarzem Humor, eleganter Inszenierung und jeder Menge, das kann doch kein Zufall sein, Momenten.
Und dafür sorgt Regisseur John Patton Ford, den kennt man von Emily the Criminal. Und er hat dafür ein hochkarätiges Ensemble zusammengestellt. Neben Glenn Powell spielen Margot Qualley, Jessica Henwick und Ed Harris.
Also ich finde ja, wenn man True Crime liebt, so wie wir und wir wissen auch so wie ihr, ist das der perfekte Filmabend.
Absolut. Also How to Make a Killing, todsicheres Erbe, eiskalt, raffiniert und bitterkomisch. Ein unterhaltsames Kinoerlebnis ab dem 9. April im Kino. Und Fredi und ich haben auf jeden Fall direkt ein Date.
Ja, unbedingt. Ich freue mich da sehr drauf. Und wenn ihr euch auch den Trailer anschauen wollt, ihr findet ihn in unseren Shownotes. Ich sage nur eins, Gänsehaut garantiert. Und diesmal, ja, vielleicht ein bisschen mit Popcorn im Kinosessel das Ganze genießen, statt mit Kopfhörern zu Hause.
Viel Spaß!
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Heute schauen wir auf Jimmy Blue Ochsenknecht und auf die Schlagzeilen, die sich bei ihm seit Jahren immer wieder um dieselben Themen drehen. Es geht um offene Rechnungen, Streit, Vorwürfe und die Frage, warum sich diese Geschichten bei ihm so hartnäckig halten. In dieser Update-Folge sprechen wir über den aktuellen Konflikt mit seiner Ex-Partnerin, schauen zurück auf frühere Vorwürfe und werfen auch einen Blick auf den langjährigen Streit mit Jelis. Willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir Nina Lenzen. Ja, und ich würde sagen, mal wieder geht's bei Jimmy Blue nicht irgendwie um seine Schauspielkarriere oder irgendwie Musik, die er eigentlich auch macht, sondern um Geld, um Schulden und vor allem um Verpflichtungen. Ich habe das Gefühl, bei ihm geht, sobald es Verpflichtungen sind, da bockt er irgendwie raus und fühlt sich da irgendwie eingeengt. Also das ist mein persönlicher Eindruck, aber ich würde sagen, wir starten erstmal direkt rein mit den aktuellen Vorwürfen.
Ja, und wie du schon sagst, wenn wir uns die aktuellen Vorwürfe anschauen, dann sind wir gerade wieder genau da, wo Jimmy Blue schon öfter gelandet ist, bei Geld, offenen Rechnungen und der Frage, warum sich das bei ihm wirklich so häufig wiederholt. Aktuell steht der Betrugsvorwurf im Raum oder ein Betrugsvorwurf im Raum. Auslöser ist laut Medienberichten eine Anzeige seiner Ex-Freundin Laura Marie Geißler. Es soll dabei um ein Darlehen gegangen sein. Sie soll ihm 20.000 Euro geliehen haben. 8.000 Euro seien bereits zurückgezahlt worden und 12.000 Euro sollen also noch offen sein. Ja, und klar ist das erstmal ein Vorwurf, aber es passt halt total in das Bild, das man von ihm in den letzten Jahren immer wieder bekommen hat. Denn schon davor gab es Ärger wegen offenen Rechnungen und zwar nicht nur einmal. 2021 sorgte er mit einer teuren Geburtstagsfeier in Tirol für Schlagzeilen. Laut Berichten feierte er dort seinen 30. Geburtstag in einem exklusiven Hotel mit Essen, Getränken und so weiter. Und am Ende soll eine Rechnung von rund 14.000 Euro offen geblieben sein. Aber dazu später noch mehr. Ein Jahr später, 2022, kam dann der nächste Vorfall dazu, diesmal in Graz, wo es um unbezahlte Restaurant- und Barrechnungen ging. Dort soll er laut Berichten in einem Restaurant und einer Bar konsumiert haben, ohne zu zahlen. Übrigens frage ich mich auch, wie das funktioniert. Die Summe lag bei knapp 2.000 Euro. Daraus wurde später ein Strafbefehl. Das ist eine gerichtliche Entscheidung, die ohne langen Prozess ergehen kann, wenn der Sachverhalt aus der Sicht des Gerichts klar genug ist. Gegen so einen Strafbefehl kann man Einspruch einlegen und wenn dieser Einspruch später zurückgezogen wird, bleibt der Strafbefehl bestehen und wird rechtskräftig. In diesem Fall wurde Jimmy Blue dafür mit einer Geldstrafe belegt, die sich nach Tagessätzen richtet, genauer gesagt nach 80 Tagessätzen. Und das bedeutet aber nicht, weil ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich genau oder wie hoch ist das dann? Und das bedeutet nicht eine feste Summe, sondern eine Strafe, deren Höhe vom Einkommen abhängt. Und das Geld geht übrigens als Strafe an den Staat und nicht an das Restaurant, was Jimmy Blue geprellt haben soll. Und auch wenn das keine Haftstrafe war, hat das natürlich das Gesamtbild von Jimmy Blue Ochsenknecht nicht gerade verbessert. Und dann muss man dazu sagen, das sind ja schon zwei richtige Knaller. Und dann 2025 wurde es dann nochmal ernster, weil nämlich aus diesem Tiroler Hotelfall sogar Haft und Untersuchungshaft in Österreich wurden. Aber dazu taucht gleich Nina tiefer ein. Und jetzt, 2026, steht er nun wieder wegen Geld und Vorwürfen im Fokus und diesmal im Streit mit seiner Ex-Freundin Laura Marie Geißler. Jimmy Blue und Laura Marie sollen sich laut Berichten bei seinem 30. Geburtstag in Österreich kennengelernt haben, also bei dieser besagten Feier. Im Frühjahr 2022 wurde die Beziehung dann öffentlich und im August 2022 kam es sogar zur Verlobung. Und für diese Verlobung gab es ordentlich Kritik, weil viele den Antrag an dem Ort, wo er das gemacht hat, als sehr unpassend empfunden haben. Und zwar hat er sich ausgerechnet auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne verlobt.
Ja. Was soll ich dazu sagen, Fredi? Macht man nicht. Ist keine feine Art.
Ist keine feine Art, ne?
Hochzeit von einer anderen Person, egal ob jetzt Freundin, Freund, Familienmitglied, also noch schlimmer Schwester, ne? Aber du kannst doch nicht den großen Tag von anderen Leuten
zu kapern.
Ja, genau.
Ja. Ich kann verstehen, dass man sagt, ach, es ist so ein romantischer Tag und so ein Fest der Liebe und dann, vielleicht hat er es auch gar nicht groß geplant, vielleicht ist es auch einfach aus ihm rausgesprudelt, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, es ist irgendwie, man macht es nicht. Ob man dafür dann auch so krass Kritik einstecken muss im Netz, ist mal wieder was irgendwie, muss wahrscheinlich auch nicht sein, aber trotzdem, ja, dass das so ein bisschen komisch aufstößt, kann man vielleicht sogar nachvollziehen. Aber darum soll es gerade gar nicht gehen, sondern es geht darum, dass ja die beiden nicht einfach irgendeine lockere Beziehung hatten, sondern eigentlich eine ziemlich ernsthafte Geschichte. Und umso härter wirkt es natürlich, wenn auch so eine Verbindung später ein Streit wird, bei dem es plötzlich um Geldvorwürfe und eine Anzeige geht. Denn ja, laut den Berichten soll Laura Marie ihm ein Darlehen gegeben haben, das nicht vollständig zurückgezahlt worden sei. Also von diesen 20.000 wurden ja, wie gesagt, erstmal nur 8.000 zurückgezahlt. Jimmy Blue äußert sich natürlich dazu. Der sagt, dass das Geld bereits zurückgezahlt worden sei, beziehungsweise er dabei sei, alles abzubezahlen. In einem Statement wird er sinngemäß zitiert, dass die Rechnung schon längst beglichen sei und er in Anführungsstrichen alles abgezahlt habe. Gleichzeitig räumt er aber ein, früher nicht alles richtig gemacht zu haben und aus seiner Sicht habe es aber keine Betrugsabsicht gegeben. Und ehrlich gesagt, das kann man, finde ich, an dieser Stelle zumindest als seine Darstellung wirklich stehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass er eine Betrugsabsicht hatte. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum sich solche Geldgeschichten bei ihm immer wieder wiederholen. Rechnung nicht zu bezahlen ist eben kein kleines Vergehen oder auch kein kleines Versehen. Und wenn man sich etwas nicht leisten kann, finde ich, sollte man auch einfach nicht über seine Verhältnisse leben. Und wenn man von einem Partner Geld leiht, so wie er es ja getan hat, was ja auch in Ordnung ist. Man kann ja auch, also wenn ich Geld leihen würde, dann würde ich ja auch zu meinem Partner gehen. Aber ich finde, da muss von Anfang an klar sein, wie und wann das zurückgezahlt wird. Sonst landet man eben in genau so einer Situation.
Absolut.
Und ich meine, scheinbar muss sie ja recht verzweifelt gewesen sein, weil warum hat sie ihn am Ende angezeigt? Wollte sie ihm einfach nur einen reinwürgen? Mhm. Ja, die Option gibt es natürlich immer, glaube ich aber nicht, weil es kann natürlich auch sein. Oder hatte sie halt eben irgendwann das Gefühl, sie kommt nicht mehr an ihr Geld ran und sieht vielleicht gar keinen anderen Weg mehr, als ihn anzuzeigen, damit sich da halt was tut, weil sie halt auf einem privaten Weg nicht mehr an dieses Geld kommt. Und ja, ich finde, das zeigt eigentlich schon ein sehr dramatisches Bild. Ist natürlich auch sehr traurig, wenn eine Beziehung so auseinandergeht und die beiden dann so noch im Kontakt sind. Schließlich wollten sie ihr Leben zusammen verbringen und heiraten. Und es ist natürlich wirklich nicht die feine Art, wenn man sich Geld leiht, wahrscheinlich um alte Schulden zu bezahlen, es dann nicht zurückzahlt. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht imstande war, das Geld zurückzuzahlen, ne? Und es ihr nicht schnell genug ging. Das weiß ich nicht. Ich habe wirklich alles versucht abzusuchen, habe dazu auch keine weiteren Hinweise gefunden. Also ich finde, die haben das ganz gut aus der Öffentlichkeit rausgehalten. versteht aber einfach, dass das, ich finde alles für sich nichts Schlimmes, aber wenn man sich halt das große ganze Bild anguckt, denkt man sich, Jimmy, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie scheinst du immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Lern doch mal daraus. Und Laura Marie ist ja außerdem auch nicht die erste Ex-Partnerin, mit der es öffentlich gekracht hat. Auch mit Jelis gab es schon heftige Vorwürfe und Streit rund um Verantwortung, Vaterrolle, um den Umgang mit ihrer gemeinsamen Tochter. Ja, und deswegen würde ich sagen, fühlt sich das für mich nicht an wie so ein isolierter Einzelfall, sondern eher schon fast wie ein Muster, das sich über Jahre zieht. Oder?
Ja. Absolut. Also wenn man sich einmal den Streit zwischen ihm und Jelis Kotsch, das ist ja seine Ex, mit der hat er Tochter Snow. Wenn man sich das einmal anguckt, dann wird da schon so ein Muster draus. Also Snow kam im Oktober 2021 zur Welt. Zunächst wurde es kommuniziert und überall dann auch verbreitet bei Instagram und so, dass es ein absolutes Wunschkind sei. Und alles war irgendwie tippitoppi. Doch diese Idylle, die hielt nicht so wirklich lange. Die Beziehung ist zerbrochen. Und was folgte, war ein jahrelanger und teils sehr öffentlich ausgetragener Rosenkrieg, der in immer neuen Vorwürfen irgendwie gipfelte. Der Kern des Konflikts war die Frage nach der tatsächlichen Präsenz von Jimmy Blue, also des Vaters, im Leben der kleinen Snow. Jelis, die das Kind überwiegend allein erzog und auch erzieht, macht in zahlreichen Instagram-Statements und Interviews kein Hehl aus ihrer Enttäuschung und aus ihrer Wut. Sie hat Jimmy Blue vorgeworfen, dass er sich nicht ausreichend kümmern würde, dass er Termine verpassen würde, sich in den entscheidenden Momenten nicht als verlässlicher Elternteil erweisen würde. Und besonders schmerzhaft für sie war die Tatsache, dass sie als alleinerziehende Mutter eben die volle Last der Betreuung trug, während Jimmy Blue sich teilweise irgendwie, der hat sich in der Zeit nach Dubai abgesetzt, war die ganze Zeit beruflich unterwegs, also hat irgendwie Highlife gemacht und sich keiner Verantwortung irgendwie unterzogen. Und das ist ihr natürlich bitter aufgestoßen. Und dann gab es einen besonders emotionalen Moment, da ist sie gerade umgezogen mit Snow in ein neues Zuhause und da ist es aus ihr herausgebrochen, da hat sie den verloren. Das ist natürlich das Ding, ne? Die tragen alles dann auch über Instagram in die Öffentlichkeit und so kriegt es natürlich jeder mit. Da hat sie es halt erzählt, dass die mittlerweile 4-jährige Snow eben jeden Tag ihr fragen würde, wann kommt Papa nach Hause? Und dann hat sie halt so was gesagt wie, was soll ich sagen? Ne, diese Fragen, die brechen ihr Herz, sagt sie. Und würde sich ja jeden Tag darüber selber aufregen, dass er irgendwie nicht da ist. Und wusste gar nicht, was sie ihrer Tochter da sagen soll. Ne? So, das Ding ist, dass sich das alles weiter zugespitzt hat, weil Jimmy Blue dann so ein Insta, irgendwie so ein Livestream, ich erinnere mich da noch vage dran, dass so, ich habe das so bildlich vor Augen, der hat so einen Livestream gemacht und da hat er sich dann eben zu Äußerungen hinreißen lassen, die tatsächlich schon hammerhart waren. Auf die Frage nämlich, wie er seine Vaterrolle sehe, hat er geantwortet, es gebe einen Unterschied zwischen einem freiwilligen Vater und einem unfreiwilligen Erzeuger und hat sich dann selbst als den Letzteren bezeichnet. Diese Wortwahl war natürlich sehr unglücklich. Ein riesen Shitstorm gab es, nicht nur bei den Fans, sondern auch innerhalb seiner eigenen Familie. Seine Mutter, Natascha Ochsenknecht, und seine Schwester Cheyenne haben sich dann deutlich von dieser Aussage und von ihm so ein Stück weit distanziert. Und es gibt ja diese Reality-TV-Serie, die Ochsenknechts. Da hat er dann später auch eingeräumt. Der war da eine Zeit lang auch nicht dabei. Also da hat es richtig innerhalb der Familie gekriselt. Mhm. Als er dann wieder sozusagen teilnehmen durfte, hat er auch eingeräumt, dass das echt ein Fehler war, diese Formulierung. Ne? Dass das wirklich dumm war, dass er in dieser Phase irgendwie emotional zerrissen gewesen sei, mit dem Rücken zur Wand gestanden habe und einfach irgendwie habe verletzen wollen. Diese Wortwahl sei nicht das Schlauste gewesen und er habe sich irgendwie doof verhalten.
Und dann will er sein Kind verletzen, wenn er verletzen möchte.
Also ja, cool. Ich finde es auch ganz, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Und irgendwie diese Begründung würde mir nicht reichen, sage ich ganz ehrlich. Aber gut, das müssen am Ende die zwei entscheiden, wie die da untereinander sich irgendwie verhalten. Es gab dann auch noch weitere Auseinandersetzungen, die gingen darum, wie man mit dem Kind in der Öffentlichkeit umgeht. Jelis fand es nämlich nicht gut, dass zum Beispiel Snow dann in dieser Ochsenknechtsproduktion mit drin war. Das hätte man natürlich die Mutter mit fragen müssen und so. Da ging es um Dreharbeiten und so, bei denen Snow angeblich dabei gewesen ist, ohne dass Jelis was davon wusste. Das war natürlich dann auch nochmal irgendwie eine Riesenauseinandersetzung zwischen den beiden. Super komplex und aber auch vor allem geprägt von immer wieder, ja, wie so Stimmungsschwankungen innerhalb der Beziehung, ne? Mal sind sie fein, mal kriegen die sich irgendwie öffentlich komplett an. Jetzt gab es mal wieder eine Zeit lang, wo die wieder gut waren. Dann hat sie aber vor kurzem wieder gesagt, oh, der meldet sich schon wieder nicht und so. Also es ist so ein Auf und Ab und klingt für mich ehrlich gesagt sehr, sehr ungesund, wenn man mich fragt. Das Ding ist, das hast du eben ja schon angesprochen, es gab in all dieser Zeit dann auch eben diese rechtlichen Probleme, die er hatte. Und da war es ausgerechnet Jelis, die ihm geholfen hat. Also du hast es ja schon gesagt, Er musste ins Gefängnis und zwar wurde er verhaftet, weil er eine Hotelrechnung nicht bezahlt hat in einem Restaurant. Und das ist etwas, was die Staatsanwaltschaft in Innsbruck dann als schweren Betrug gewertet hat. Er war 2021, Ende 22, war er in einem Tiroler Hotel. Da hat er mehrere Tage lang seinen Geburtstag gefeiert. Und die Rechnung belief sich am Ende auf rund 14.000 Euro. Trotz mehrfacher Mahnungen, Ratenzahlungsangeboten und so weiter hat er den Betrag über die Jahre nicht beglichen, hat sich einfach nicht gemeldet. Dann hat er wohl angeblich auch eine falsche Adresse in Italien angegeben, um sich so der Zustellung von den Schriftstücken zu entziehen. Und dann wurde er am 25. Juni 2025 am Flughafen in Hamburg, da kam er aus Dubai zurück, wurde er festgenommen. Für ihn kam die Verhaftung wohl sehr überraschend. Seine Familie hat im Nachhinein allerdings betont, dass es abzusehen gewesen sei, ne? Weil man wusste ja, dass dieser Vorwurf im Raum steht. Cheyenne sagt zum Beispiel später, man hat eigentlich nur noch darauf gewartet, dass es passiert. Und es folgte dann eine Odyssee durch mehrere deutsche Gefängnisse. Ich weiß auch noch, wir haben das von RTL dann auch alles gecovert, wie der mit so einem Bus durch die ganze Republik gefahren wurde und irgendwie immer Halt machte wieder. Es war schon fast ein Schauspiel. Von Hamburg wurde er über Hannover nach München bis schließlich dann nach Österreich transportiert. Am 16. Juli 2025 wurde er dann schließlich nach Innsbruck überstellt und in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Familie hat dann relativ schnell gehandelt und die Hotelrechnung wurde beglichen, finanziert, ich habe es ja eben schon gesagt, von keiner geringeren als Jelis Kotsch, seiner Ex-Partnerin und Mutter von der Tochter Snow. Ich erzähle euch gleich noch, warum sie es gemacht hat. Jedenfalls hat er sich dann öffentlich auch bedankt, ne, bei ihr und sagt, sie sei die einzige Person, die ihm ohne Vorwürfe geholfen habe. Und sie sagt halt eben, das ist nun mal der Vater meiner Tochter. Ich möchte natürlich, dass der irgendwie auf freiem Fuß ist. So. Er blieb dann aber erstmal noch in Haft, wurde dann aber letztendlich entlassen. Es gab dann einen Prozess auch noch. Die Staatsanwaltschaft war da relativ deutlich, hat halt eben gesagt, dass er seinen Promi-Status ausnutzen würde, ne? Also so sinngemäß, weil er ein Ochsenknecht ist, das hat er schamlos ausgenutzt und danach hat er den Wirt auch noch an der Nase herumgeführt. Also das kam alles nicht wirklich gut an, weil man irgendwie das Gefühl hat, er übernimmt einfach keine Verantwortung in gar keiner Hinsicht, ne? Jimmy Blue hingegen hat sich dann reumütig gezeigt, hat ein Schuldeingeständnis und explizites aber auch vermieden. Er erklärte dann, er würde generell die Verantwortung übernehmen, nicht bezahlt zu haben und habe sich sowohl beim Hotelier als auch bei der Staatsanwaltschaft persönlich entschuldigt. Zitat, ich bin ja kein Schwerverbrecher.
Naja, aber er ist kein Schwerverbrecher, aber er hat es ja danach nochmal gemacht.
Ja.
Im kleineren Rahmen. Also wirklich daraus gelernt hat er ja nicht und dann wurde er ja erst reumütig, als er dann wirklich mal ins Gefängnis musste.
Ganz genau so ist es. Das Ding ist aber, dass es gibt jetzt noch weitere Sachen. Der Spiegel hat zum Beispiel im Sommer 2025 nochmal recherchiert und hat herausgebracht, dass angeblich diese Hotelrechnung nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein muss. Es gibt irgendwie mehrere Autovermieter, die ihm vorwerfen, dass er ein Auto gemietet hat, ein Audi, damit durch Deutschland gefahren ist, ohne Absprache irgendwo abgestellt hat, die Schlüssel einfach auf den Reifen gelegt hat, nach Spanien dann weitergereist sein soll. Und es gab dann eine offene Gesamtrechnung von über 2.500 Euro. Davon sind noch Teile offen. Er hat wohl an einer Tankstelle in Thüringen getankt und nicht bezahlt und so. Also das sind alles so Sachen, die dann auch noch irgendwie hochkamen. Dann eben genau das, was du eben gesagt hast, Fredi, dieser Vorfall in Graz, ne, was ja auch noch dann dazu kam. Und irgendwie zeichnet das alles ja so ein Muster irgendwie ab, dass der da irgendwie immer mit davonkommt. Er selbst sagt zu vor allem diesem Vorfall in Innsbruck, das sei eine sehr, sehr doofe Situation, das hätte nicht sein müssen. Da gibt es auch nichts klein zu reden, sagt er und geht dann so ein bisschen auf seine Zeit auch im Gefängnis ein, ne? Dass er da sehr reflektiert hat und irgendwie ja sich eines Besseren besinnt habe, weil man da so viel alleine ist und so und gemerkt hat, dass es einen Grund dafür gibt, dass er halt eben in dieser Zelle sitzt. Also das hat er wohl da schon irgendwie so ein bisschen verarbeitet bekommen. Aber man fragt sich trotzdem, ob diese Einsicht A von Dauer ist, ne? Oder ob das irgendwie so flüchtige Lösungen dann immer sind und er genau weiß, was er sagen muss, damit alle endlich mal ruhig sind, weil er eigentlich weiß, am Ende regelt der Name es vielleicht dann doch oder irgendwer wird für ihn die Verantwortung übernehmen. Ne? Mhm. Und ich finde es so bezeichnend, dass vor allem seine Mama Natascha da auch oft gesagt hat, so in diesen ganzen Momenten, die gesagt hat, der braucht jetzt nicht denken, dass ich komme und ihm helfe, ne? Weil der muss selber damit zurechtkommen. Und ich finde, wir reden ja so oft über diese Kinderstars in Amerika. Letzten Endes ist Jimmy Blue der Kinderstar aus Deutschland, ne? Der so früh zusammen mit seinem Bruder auch so früh über die wilden Kerle und so berühmt wurde. Vielleicht, meine Vermutung jetzt, meine Meinung, vielleicht hat er das einfach nicht so gut weggesteckt. diesen ganzen Ruhm, diese ganze Aufmerksamkeit von Anfang an. Das macht ja was mit einem.
Ja, und vor allem dann auch irgendwann die fehlende Aufmerksamkeit. Ne? Also er hat ja seine Karriere, konnte er nicht auf den wilden Kerlen quasi aufbauen, schauspieltechnisch oder auch mit seinen Songs. Ja, der hatte mal hier Leather Red Hot Pants, war vielleicht mal ein kleiner Hit kurz, aber nichts Ernstzunehmendes, muss man ja schon sagen. Also sein Karrierehöhepunkt war in seiner Kindheit. Das ist natürlich auch super, super schwierig. Ja, ich finde es halt einfach, allein die Tatsache, wie du schon sagst, dass Natascha sagt, muss jetzt nicht glauben, dass ich komme und ihm helfe, finde ich schon sehr bezeichnend, weil das zeigt irgendwie, dass das wahrscheinlich schon wirklich häufig passiert ist und dass das irgendwie ein Muster ist und dass das für den engeren Familienkreis nichts Neues ist, dass er sich so verhält und dass sie eher denken, der muss das jetzt mal lernen und der muss jetzt mal hier die harten Konsequenzen, der muss mal auf die Schnüsse fallen sozusagen. Ich finde es krass unverschämt. Ich finde es krass dreist, so über seine Verhältnisse zu leben und es sich ja offensichtlich nicht leisten zu können. Ich kann jedes komplett verstehen, dass sie das bezahlt hat, weil du nicht willst, dass dein Vater deines Kindes hinter Gittern ist, kann ich auch nachvollziehen. Wenn quasi man die Erfahrung bei Jimmy Blue gemacht hat, dass er seine Rechnung nicht begleicht, dann kann man auch Laura Marie verstehen, warum die sich einen Anwalt genommen hat, um das Geld wirklich zurückzubekommen. Weil ich finde, 8.000 Euro ist jetzt auch nicht, die 12.000 Euro, die noch offen sind, da kann man auch schon mal richtig stinksauer werden.
Ja klar, würde ich auch. Und wenn man aus der Vergangenheit mitbekommt, dass er das vielleicht irgendwie nicht macht, dann würde ich es genauso tun. Absolut. Es ist natürlich so Ultima Ratio, weil wenn du dann gegen deinen Ex-Partner da irgendwie so vorgehst, dann, also mehr geht da ja gar nicht, ne? Aber offensichtlich wird sie ja wohl ihre Gründe dafür haben. Warum das ist, ich meine, das weiß man natürlich alles nicht, wie du eben auch schon gesagt hast. Aber es ist schon ein erkennbarer, es wiederholt sich halt irgendwie. Ne?
Total. Und ich habe auch gerade drüber nachgedacht, weil du meintest, Jimmy Blue ist ja ein deutscher Kinderstar. Das stimmt. Und sein Bruder hat ja auch eine sehr dunkle Geschichte, auch sehr traurig.
Stimmt. Der Wilson. Mhm. Da können wir mal drüber sprechen.
Da müssen wir mal eine lange Folge machen. Ja, das sollten wir tun. Sagt uns mal Bescheid, ob ihr das möchtet. Schreibt uns das bei Instagram, folgt uns bei Instagram, schreibt in unsere Kommentare hier bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr uns hört, bei Podimo.
Wir sehen das alles.
Wir sehen das und wir freuen uns wirklich, wenn wir mit euch im Austausch sind. Und deswegen, genau, damit unterstützt ihr uns. Wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, uns abonniert, sorgt ihr auch dafür, dass wir diesen Podcast noch lange weitermachen können. Also ihr Lieben.
Danke.
Ein etwas leichteres Thema, genau.
Woche. Ja, endlich mal. Auch, ne? Ist ja auch schön.
Und jetzt bis nächste Woche.
Ciao.
Dark Secrets.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.